wirst. Ja, du schaltest in Ruhe um und dann lese ich das, dann könnt ihr es nämlich auch sehen. Und dann, Moment. Ah. William Paul Young schreibt in die Hütte und sagt, legt das sozusagen Gott in den Mund. Doch statt die ganze Schöpfung zu verschrotten, krempelten wir die Ärmel hoch und begaben uns mitten hinein in das Durcheinander. Und deshalb kam Jesus zu euch. Ihr seht hier links die XXL-Krippe, die wir als Landesverband immer wieder ausleihen, die jetzt im letzten Jahr in Gifhorn stand und in diesem Jahr in Wasbüttel ist. Lebensgroß. Jesus kam, um Gott krempelt sich die Ärmel hoch und schickt seinen Sohn und will das Durcheinander auf dieser Erde damit ein wenig ändern. Und seitdem hat sich eine Menge geändert. Es ist viel in dieser Welt passiert. Wie kommt also Veränderung, Heil und Neuanfang in die Welt? Doch nur, weil einer anfängt, weil einer oder eine etwas wagt, weil eine oder einer aussteigt und weil einer oder eine Gruppe ein Risiko eingeht, konsequent lebt und konsequent das umsetzt, was sie erkennen und denken. Gott wagt es, seinen Sohn zu senden in diese Welt. Und Jesus wagt es, so hilflos, so wehrlos in die Fremde zu kommen. Und der Heilige Geist, der wagt es, Wohnungen in so seltsamen Menschen, wie wir es sind, zu nehmen und mit denen etwas anzufangen, sie umzukrempeln, sie zu verändern. Und so ist Kirche, glaube ich, auch dieses Wagnis, gemeinsam Glauben zu leben, das zu wagen mit so unterschiedlichen Ethnien und Überzeugungen und Persönlichkeiten. Und Reformation war das Wagnis, die Fehlentwicklungen, die sich nun mal immer auch auf einem längeren Weg ergeben und die sich da auch massiv ergeben hatten. Reformation war dieses Wagnis, das doch zu korrigieren. Und Martin Luther wagte es, konsequent zu leben und auch das, was er erkannt hat, umzusetzen. Und dann kamen die Täufer, die leider nicht lange überlebt haben, aber die immer wieder sagten, wir wollen ein biblisches Taufverständnis und wir wollen daraus ein anderes Gemeindeverständnis leben miteinander. Ein Wagnis, für das sie ihr Leben eingesetzt haben. Jesus ermutigt ganz zu Beginn seines Lebens, seines Auftretens, am Beginn der Bergpredigt, nachdem er Menschen selig gepriesen hat, dann fängt er an und sagt so, was ist denn jetzt euer Wagnis, euer Auftrag? Und dann sagt er zu ihnen in Matthäus 5, wir lesen diesen Text, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was bedeutet das? Na, mein Hase, was kann ich für dich tun? So sprach mich ein 2-Meter-Mann im Spaßbad an und ich dachte, ist irgendwas mit meinen Ohren oder meint der wirklich mich? Aber der war so drauf. Das war der Pächter dieses Spaßbades, des Bistros dort und der war so locker drauf, ging auch mit anderen Kunden und den Kindern so um und sagte, okay, also naja, dann hat er mich bedient und war sehr kommunikativ und fragte mich, ja, was machst du denn hier und so weiter und was hast du für einen Beruf, was bist du vom Beruf? Dann sagte ich, Pastor. Er hat reagiert, wie normalerweise Leute nicht reagieren, wenn man so seinen Beruf nennt. Jedenfalls, er war total geflasht und sagte, Pastor, ja, und hier in meinem, und so weiter. Und das hat ihn geöffnet, dass er mir von seinem Leben erzählte. Und da waren wir im Gespräch und er erzählte mir, was er großes Pech gehabt hatte. Sein Restaurant war abgebrannt und dummerweise keine Versicherung. Es war etwas schwierig und dann kannte er zig tolle Leute. Udo Lindenberg hat da irgendwie auch noch ein Benefizkonzert für ihn gegeben und so. Ja, also der war gut vernetzt und war jetzt glücklich, Pandemiezeit so ein kleines Bistro da zu betreiben. Und wir haben geredet auch über sein Leben und über Glauben und über Kirche. Und als ich dann ans Bezahlen kam, sagt er, nein, du brauchst nichts bezahlen. Ich sage, okay, dann sag mir deinen Namen, dann bete ich wenigstens für dich. Und da hat er wieder so reagiert, dass ich dachte, wieso reagiert er so total begeistert, geflasht, so, weil da einer sich erkundigt hat, weil da einer Anteil nahm an seinem Leben, was hat ihn wirklich so berührt? War das eine himmlische Begegnung? War das für ihn mal ein anderer Geschmack mitten im Alltag? Was war das? Ein kleines Licht? Habe ich was Besonderes gemacht? Oder war ich einfach nur der ich war? Weil ich da war. Konsequent Geschmack und Licht verbreiten. Was würden andere von dir sagen? Was verbreitest du, wenn das funktioniert? Du machst das von da, du hörst mir zu, bleibst auch wach und siehst, was ich gerade sage. Wie wagen wir das in unserer Welt, Licht und Salz zu sein, bei diesen ganz persönlichen Themen, wo es einen Menschen betrifft, mit seinen Sorgen, mit seiner Wirtschaft, mit seiner Gesundheit, wo es so dein Thema ist, dass wir den Menschen Geschmack geben und Salz und Licht sind. Und dann reden wir über die großen Themen, etwas zu wagen, wo wir herausgefordert sind, denken wir nur an so ein Thema wie die Klimakatastrophe, wo junge Leute so entmutigt und ich sag mal auch indoktriniert sind, dass sie glauben, sie seien wirklich die letzte Generation. Und sie dürften dazu sogar gewalttätig werden, um etwas zu ändern. Ich kann mich erinnern, vor 45 Jahren, da war ich 14, 15, da habe ich den Bericht vom Club of Rome gelesen, war genau dasselbe. Es wird nicht reichen und du wirst nicht alt werden. Und doch hat das aufgerüttelt, hat das verändert. Und seitdem ist selbstverständlich, dass wir über Energie und Ressourcen nachdenken. Das ist mir ins Blut übergegangen, das braucht mir heute keiner erklären. Natürlich gibt es immer noch Dinge, die man verbessern kann, wo man noch mehr tun kann. Und vielleicht reicht das noch nicht, was wir getan haben. Und es ist richtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Aber wie bringen wir diesen Geschmack rein und diesen Mut rein? Es ist nicht hoffnungslos. Und am Ende wird nicht am Klima die Welt scheitern, sondern Gott ist immer noch im Regiment und wird das letzte Wort sprechen. Aber mutig, ermutigend zu handeln und nicht so destruktiv, wie das in unserer Zeit ist. Ist das ein Geschmack, den wir hineinbringen können? Oder ich denke an den Ukraine-Krieg. Und da geht es auch um eine Komplexität von Deutung von Geschichte, von Völker- und Menschenrechten, von Kriegsverbrechen vor und im Krieg. Und von einer sehr komplexen Gemengelage. Dürfen wir vom Frieden reden? Dürfen wir noch lauter vom Frieden reden? Auch von dem Frieden, der jede Seite etwas und manchmal auch sehr viel kosten muss. Ja, das ist so. Aber das glaubt uns ja nun wirklich keiner, dass wir, diese paar Leute, die ihr hier sitzt, die wir in der Welt sind, die paar ernsthaften Jesus-Anhänger, die da vor ihm sitzen in Israel, dass diese Minderheit, dass sie das Salz der Erde ist und das Licht der Welt. Und das glaubt uns echt keiner, wenn wir das so ganz laut irgendwo erzählen würden. Und ehrlich, wir glauben das doch selber nicht, oder? Dass wir das sind? Das klingt doch arrogant und das klingt auch überheblich, das hat so etwas. Sind wir nicht viel zu wenige, um wirklich christlichen Geschmack in die Suppe zu bringen? Ist unser Licht nicht doch zu funzelig, um in alle Ecken zu dringen? Und doch, dieses Salz- und Lichtsein, lesen wir es nochmal sehr deutlich aus diesem Text, ist nicht unser Anspruch. Es ist die Zuschreibung des Herrn. Es ist sein Anspruch. Es ist sein Zuspruch für seine Jünger. Und darum habe ich immer etwas Schwierigkeiten und glaube nicht, dass unser Auftritt so sein muss. Wir sind. Das klingt arrogant und das halte ich auch nicht für richtig. Es ist menschliche Hybris manchmal und christliche Hybris. Aber da, wo unser Leben diesen Geschmack und dieses Licht automatisch verbreitet, weil wir Nachfolger sind, weil wir uns da an Christus halten, dann ist es eine geschmackvolle Zutat in all den Bezügen, in denen wir leben. Konsequent Salz und Licht sein, das ist ein Zuspruch. Es ist dir zugesprochen. Du bist es. Du musst es nicht erst werden. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du es. Und Jesus setzt seine Jünger nicht unter Druck, nun seid mal ein bisschen mehr salzig und nun macht mal ein bisschen mehr Licht, sondern ihr seid es und jetzt lebt es. Es ist ein Indikativ und kein Imperativ. Wer zu Jesus gehört, der hat eine innere Haltung, die ausstrahlt. Und wenn es jetzt bei uns zum Beispiel um diese Cafés in Sachsen-Anhalt geht, die vom Staat gefördert werden, dann sage ich den Leuten, hey, jemand, der kommt und Gast ist, bring den nur mit einem Christen zusammen. Da passiert etwas. Garantiert passiert da etwas. Man redet über das Leben, man redet über den Glauben. Man guckt sich in die Karten und sagt, warum machst du dies so und warum denkst du so? Und automatisch strahlt das aus. In Ostfriesland, meiner ersten Gemeinde, hat die Kirche immer gesagt, und die Leute in der Stadt haben in Mormerland gesagt, geht bloß nicht zu den Baptisten. Wer da einmal war, der bleibt da. Es war auch, die Gemeinde ist entsprechend gewachsen. Weil da etwas war, wo man gut andocken konnte und wo man etwas erlebte. Und wir haben doch etwas anzubieten, wenn es ums Teilen geht. Ja, das geht doch, weil wir einen Vater im Himmel haben, der so reich ist und der uns auch reich beschenkt und uns fähig macht zu geben. Und die Kirche, die Glaubenden haben immer noch eine Spendenkraft, die anderen Tränen in die Augen treibt. Und dann ist das doch ein Thema, die Feindesliebe. Ist das möglich? Hat es uns nicht der Herr geliebt? Hat er uns nicht auch geliebt? Und kann die Liebe den Hass überwinden? Ja, das ist ein heikles Thema. Aber es ist möglich. Und Christen dürfen das grenzüberschreitend deutlich machen. Wir fördern nicht den Hass, sondern wir fördern die Liebe. Und wir beten darum. Dieser Geschmack, ich bete darum, dass er wahrgenommen wird, diesseits und jenseits der Grenze. Dass er in die Politik hineinkommt und dass er etwas verändert. Aber machen wir uns deutlich, Salz ist ja in der Küche nur eine Zutat. Das ist nicht der Hauptbestandteil des Essens, dann wäre es ein großes Missgeschick. Salz ist nur eine Zutat und diese Zutat macht es angenehm. Ich habe bei einer Weiterbildung ein solches Geschenk zum Schluss bekommen. Vielleicht hat das auch eine Andeutung an für mich so ganz persönlich. Also viel hilft nicht immer viel. Vielleicht ist das Pastoren, die viel reden oder anderen Leuten immer gesagt, also du machst es nicht besser, wenn du mehr reinmachst. Also kurz und knapp ist immer gut. Dass Christus in Menschen lebt, bedeutet, dass diese Welt zu einem besseren Ort wird. Dass wir dazu beitragen, dass die Schöpfung und und dass die Gemeinschaft der Menschen auf dieser Erde besser an Geschmack gewinnt und sich entwickeln kann. Salz ist wirklich nur eine Zutat. Aber, und das müssen wir uns auch deutlich machen, die Herausforderungen, die wir heute haben, sind sehr komplex. Der Seelsorger und Autor Richard Rohr schreibt dazu, dass Komplexität, zum Beispiel in Amerika, aber auch bei uns in Deutschland, eine Schnellstraße in Richtung niedriger Einschaltquoten sei. Wer komplexe Dinge darstellen will, der wird nicht gehört, der wird schnell weggeschaltet. Man braucht es in einem Satz. Wer nicht gleich mitkommt, der schaltet sofort um. Diese Erinnerungsarbeit, dieses Nachforschen, dieses eigene Nachdenken, dieses Durchhaltevermögen, komplexe Dinge auch in der Geschichte zu durchdenken, das ist nicht jedermanns Ding. Wir mögen das, wenn wir das so auf einen Satz, manche sagen populistisch oder so, reduzieren können. Aber eine Sache wird dadurch nicht wahrer, dass man sie in einem Satz ausdrücken kann. Nur weil alle das glauben und dann meinen. Wer blickt da durch? Sind es nicht Menschen, die von einem Schöpfer inspiriert sind, der so komplexe Dinge gestalten kann? Der so komplexe Dinge gebastelt hat, der die Atome zusammengesetzt hat, der ein Insektenauge entworfen hat, der den CO2-Kreislauf wirklich versteht und der sogar die menschliche Psyche versteht, wo wir uns sehr bemühen, das zu verstehen, diese Dinge. Komplexität. Kinder Gottes, Bürger des Himmelreichs, bringen diese Zutat hinein. Leute, lasst uns auch das Komplexe sehen und lasst uns bewahrend auf die Gesellschaft einwirken. Ja, ihr seid eine kleine, an den Rand gedrängte Gemeinschaft. Aber es ist eine kleine Gruppe, die die Lehre Jesu Christi wirklich umsetzen will, leben will. Und das haben die Waldenser in der Geschichte bewiesen, die ganze Täuferbewegung, viele kleine Gruppen, die Reformatoren, die Bürgerbewegungen unter Martin Luther King, motiviert aus dem Glauben, Dinge gut zu verändern. Und nicht immer ist alles gelungen, natürlich nicht. Aber Menschen haben es gewagt, konsequent zu leben, was sie sorgfältig erkannt haben und glauben. Also keine Bange vor dem ersten Schritt. Lebt das, was Gott in euch hineinlegt, so gut ihr es könnt. Und lebt das, weil Jesus in euch lebt. Und Jesus war, so habe ich ihn jedenfalls verstanden und erlebt, er war einer, der sich den Mächtigen seiner Zeit nicht gebeugt hat. Der weder der Parteigänger der Römer noch der Pharisäer, der Zeloten, der Sadduzäer, der Essener oder sonst wer geworden ist, sondern all ihre Bedürfnisse, Sorgen aufgenommen und gesehen hat. Er hat diese Gesellschaft verändert. Und auch so, denke ich, können wir Salz in der Suppe sein und nicht vorschnell zu irgendwelchen Parteigängern werden. Für oder gegen eine Nation, eine Person oder gar eine Ethnie. Uns ist aufgetragen, Menschen zu segnen und ihnen nicht zu fluchen. Und das Gebet, natürlich darf man beten, Herr, lass an vielen Stellen auch mal ein bisschen Hirn regnen, das kann auch helfen. Und genauso dürfen wir beten mit Psalm 109, Vers 8, dass Verbrecher eine verkürzte Lebenszeit doch auch empfangen dürfen. Auch das ist biblisches Gebet, da, wo wir uns sicher sind. Oder wir geben es in Gottes Hand und sagen, regle du das. Und manchmal auch auf diese Art und Weise. Salz und Licht sein, das ist auch echt eine Chance für unsere Zeit. Licht verbreiten, konsequent. Das ist der Auftrag, der uns gegeben ist. Es geht nicht darum, dass Kirche erhalten bleibt. Sondern, so hat es Jürgen Moltmann ausgedrückt, der Theologe, nicht die Kirche hat eine Mission, wir müssen das noch, sondern die Mission des Sohnes, des Geistes durch den Vater schafft einen Weg, dass es Kirche gibt auf diesem Weg. Und ich habe gerade einen bemerkenswerten Aufsatz von einem Kollegen aus dem Bistum Hildesheim gelesen, der sagt, Kirche ist vorläufig. In der Offenbarung wird es keine Kirche mehr geben. Kirche ist ein Konstrukt, das es auf diesem Weg geben muss. Aber sie ist etwas, was der Veränderung unterliegt. Johann Georg Onken, Gründer des deutschen Baptismus, sagt, jeder Baptist ist ein Missionar. Oder wir sprechen heute von der Kirche, die von der Mission bestimmt ist. Von dem Auftrag, den wir haben, in dieser Welt Salz und Licht zu sein. Und so wird sich Kirche gestalten und nicht die Kirche ist erstmal schon mal gesetzt und da und dann gucken wir mal, ob wir noch einen Auftrag haben. Ihr seid hier, weil ihr einen Auftrag habt, weil Gott euch einen Auftrag gegeben hat und ihr könnt eure Gemeinschaft so gestalten, dass ihr euren Auftrag an dieser Stelle so gut wie möglich gestalten könnt. Die Form folgt dann dem Bekenntnis, die Form folgt dem Auftrag. Und das ist das, was uns bewegt. In den Häusern zur Zeit Jesu, du hast es schon in diesem schönen Text von Axel Kühner angedeutet, das war zur Zeit Jesu schon so und das hat offensichtlich diese Kirche aufgegriffen und mir gefällt dieses Bild sehr. Da gab es eine kleine Öllampe und die brannte in diesen Häusern die ganze Nacht sozusagen wie so ein Nacht-LED-Licht, verbreitete nur ein bisschen Licht, um ein wenig Orientierung zu haben. Und Jesus spricht, wenn er von diesem Licht spricht, von diesem Orientierungslicht in der Nacht, in einer orientierungslosen Gesellschaft, die sich fragt, wie leben wir miteinander zusammen, verbindlich? Die sich fragt, was ist ein Menschenleben denn wert? Das Geborene, das Ungeborene, das Alte, das Kranke, was ist es denn wert? Wie genau nehmen wir es mit der Wahrheit? Erstmal alles behaupten, postfaktisch sozusagen, was ist wirklich Wahrheit und wer forscht daran, dass wirklich Dinge wahr sind? Wer setzt sich ein für Geflüchtete, für ihre Familien, für den Schutz des ungeborenen Lebens, des Klimas, des Tierwohls und am Ende auch der Krötenwanderung? Natürlich, alles ganz, ganz wichtige Themen. Christen haben auf der einen Seite konsequent den Wehrdienst verweigert und andere Christen sind aus derselben Überzeugung hergegangen und sagen, wir sind bereit, Frieden wehrhaft zu verteidigen. Ganz schwierig. Die einen verpflichten sich zu konsequenter Armut und zur Ehelosigkeit, zu Feindesliebe, zu Nächstenliebe oder Abstinenz. Und wir merken schon bei der Aufzählung dieser Dinge, die können am Ende schon mal tödlich enden. Und an diesen Themen wird deutlich, dass die bunte Truppe der Jesus-Nachfolgenden nicht immer einer Meinung ist und nicht immer einer Meinung sein wird und muss. Und da ist sie wieder, diese Komplexität des Lebens und der Fragen. Es gibt keine einfachen Antworten mal wieder darauf. Und es gibt unterschiedliche Antworten zu unterschiedlichen Zeiten, und von unterschiedlichen Menschen. Eine Hilfe dabei ist mir, wenn ich schaue, dass Menschen auch auf Gott so unterschiedlich blicken. Genau, wir sehen das hier. Wir erleben Gott ja in unterschiedlicher Art und Weise. In meiner Sozialisation ging es immer um die Erlösung und die Bekehrung und die Hingabe, um dass Jesus etwas für uns getan hat. Und ich habe mir mühsam in meinem geistlichen Leben das erarbeitet, dass es da auch noch eine Schöpfungsvariante gibt, dass es da den Heiligen Geist gibt, mit dem man Erfahrungen machen kann. Und je nachdem, von wo aus man jetzt auf bestimmte Themen blickt, gibt es Leute, die sehr stark dieses schöpfungsmäßige, zugewandte Gottes betrachten, die auch dort einen Zugang haben und Gott so erleben, stärker erleben. Und andere, die von ihrer Erfahrung von Schuld und von Not Jesus als den Heiland, als den Wundertäter erleben und sagen, das ist das Wichtigste, was wir haben und weitergeben müssen. Und andere wiederum nähern sich der Sache eher auf einer, ich sag mal, etwas emotionaleren Ebene, auch vom Heiligen Geist her. Und alle Zugänge haben ihre Berechtigung und ihre Notwendigkeit und ergänzen sich. Aber darum werden wir auch Diskussionen darum haben und haben müssen und diesen Weg nicht vereinfachen. Jesus sagt am Ende, kann man diese Eigenschaften verlieren, Salz und Licht zu sein und sich mit dem Blickwinkel, den man nun mal geschenkt bekommen hat zu einer bestimmten Zeit seines Lebens, einzubringen, kann man das verlieren? Das Bild ist ja, Salz kann seine Kraft nicht verlieren. Geht eigentlich nicht, weil es ist unmöglich, chemisch jedenfalls. Man kann es nur verunreinigen, man kann es verwässern, man kann es irgendwo nutzlos machen, aber im Prinzip Salz ist Salz. Punkt. Und wer eine Lampe anzündet, ja, der zündet sie an, damit sie was leuchtet und macht nicht gleich den Deckel darüber. Er kann sie wohl abdämpfen, aber Licht ist dazu da, dass es leuchtet. Und Jesus macht deutlich, es ist höchst unwahrscheinlich, was ihr hier machen wolltet, wenn ihr das Salz kraftlos macht oder das Licht unter einen Scheffel stellt. Es bringt gar nichts, es wird nicht nötig sein. Und darum geht es für uns um die Frage, wie sind wir mitten im Alltag, dieses Licht? Und das soll uns nun jeder glauben in unserem Umfeld, dass ihr, dass du so überlebenswichtig wie Salz für diese Welt bist. Ohne euch, so sagt es und drückt es der Text der Volksbibel aus, ohne euch würde alles vergammeln und es würde nichts mehr richtig schmecken. Das ist so. Ihr seid wie ein Kühlschrank für diese Welt. Ohne euch würde diese Welt vergammeln. Oder ihr seid ein ultraheller LED-Strahler für diese Welt. Wenn eine Stadt oben auf einem Berg liegt, kann man ihre Beleuchtung nachts ja auch noch kilometerweit sehen. Wenn du dir eine Lampe für dein Zimmer besorgst und sie nachts anmachst, dann stellst du sie doch auch nicht unters Bett. Ganz im Gegenteil. Du stellst sie nach dem, möglichst nach oben, wo man sie sehen kann und sie alles beleuchtet. Genau so soll auch euer Licht für alle Menschen sichtbar sein, damit sie sehen, dass ihr lebt, wie Gott das will. Dann werden die Leute auch kapieren, wie krass euer Papi im Himmel ist und anfangen, zu ihm zu beten. Amen. Ja, wir sind eingeladen, miteinander.